Heute im Gera Stadtgeflüster der Unternehmer der Firma Bauconsult Hermsdorf Gera Erfurt, Thomas Haustein.
Hatte ich auch beim Studium schon und deswegen wollte ich das eben unbedingt machen und bin dann nach Hermsdorf gekommen, bin da mit dem Trabi hingefahren, war sehr spannend, in eine kleine Baracke. Also hat gar nicht wie Innovation ausgesehen, aber wir haben dann sehr schnell ein eigenes Bürogebäude gebaut und haben dann von Hermsdorf aus quasi Deutschland erobert.
Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera Stadtgeflüster mit Mike Fischer.
Ich bin immer wieder überrascht, welche großartigen Unternehmerinnen und Unternehmer diese Stadt und unsere Region hervorbringen. Und genauso einer war heute bei mir zu Gast, nämlich Thomas Haustein, einer der Köpfe hinter Bauconsult, einem der größten Ingenieur- und Architekturbüros in ganz Thüringen. Sein Unternehmen ist an einigen der bedeutsamsten Bauprojekte der letzten Jahre beteiligt, unter anderem das Spa- und Golfresort Weimarer Land, ja, wo ja bereits auch die deutsche und englische Nationalmannschaft trainiert hat und auch übernachtet hat. Oder beispielsweise in Leumnitz die Getzner Weberei Möbelrieger. Das hat er mitgestaltet, der Umbau der Leuchtenburg, und er war mitbeteiligt an der Sanierung des Turms der Osterburg in Weida. Heute beschäftigt Bauconsult an seinen Standorten in Gera, Hermsdorf und Erfurt tatsächlich rund 75 Architekten und Ingenieure, also ein sehr starkes Team, das kontinuierlich die bauliche Zukunft in unserer Region gestaltet. Im Podcast spreche ich mit Thomas darüber, wie alles begonnen hat, wie er mit seinem Team durch die Baukrise sich gekämpft hat und wie moderne Architektur dazu beitragen kann, dass Gera und Umgebung neu gedacht und weiterentwickelt werden kann. Besonders beeindruckend: Thomas zeigt im Gespräch sehr viel Persönlichkeit, Offenheit und Emotion. Ein inspirierender Austausch mit einem Macher, der begeistert, motiviert und zeigt, was in unserer Region möglich ist. Viel Spaß mit diesem Podcast. Auf geht's! Ja, lieber Thomas, danke, dass du meiner Einladung gefolgt bist.
Ja, vielen, vielen Dank, Mike. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich war ja am Anfang ein bisschen skeptisch, was ich hier verloren habe.
Weil naja, du bist ja jemand, der wirklich tief stapelt. Und ich glaube, die Zuhörer werden jetzt im Gespräch sich wirklich schon wundern, was du alles machst hier in der Region. Das finde ich voll geil. Und deswegen habe ich dich ja auch eingeladen. Deswegen, lieber Thomas, erzähl mal ganz kurz, wer du bist, was du machst beruflich und wo dein Hauptsitz ist von deiner Firma. Hau mal ein bisschen raus.
Ja, also mein Name ist Thomas Haustein. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter von Bauconsult Hermsdorf, Gesellschaft beratender Ingenieure. So ist der offizielle Name. Bin seit 1992 im Unternehmen, seit 1998 dort geschäftsführender Gesellschafter, wohne in Gera seit 1990 oder 89. Und unser Hauptsitz der Firma ist in Hermsdorf am Hermsdorfer Kreuz. Wir haben noch zwei Außenstandorte, einmal in Gera im Elster Cube und noch ein Büro in Erfurt.
Wie alt bist du?
Ich bin 58 Jahre.
Sieht man dir nicht an, lieber Thomas, gell? Verheiratet?
War ich mal, jetzt bin ich glücklich liiert.
Wir wollen ja ein bisschen über dich und deine Unternehmung reden, was dich so alles antreibt. Das Erste, wir haben uns ja kennengelernt über die Art Weiterbildung, ne? Über Schmidt-Kolleg Unternehmerenergie.
Richtig.
Wie kam es dazu?
Irgendwann war bei mir ein Zeitpunkt gekommen, wo ich dachte, unser Unternehmen hat sich gut entwickelt, aber es geht nicht mehr so richtig weiter. Ich bilde mir ein guter Bauingenieur zu sein, aber ein guter Unternehmer, da brauchst du schon noch ein bisschen mehr.
Und also Bauingenieur ist eine Berufung, ein Beruf, aber Unternehmer ist auch nochmal was anderes, ne?
Genau. Also da gehören ganz andere Kompetenzen dazu. Und ich habe einfach gedacht, hier muss ich was für mich tun, damit mein Unternehmen sich weiterentwickeln kann. Und das war
Unternehmerenergie.
Unternehmerenergie.
Ja, ja, also hat mir ja auch geholfen. Da haben wir uns ja auch schon viel ausgetauscht. Also auch da geht eine Empfehlung ganz klar raus. Schmidt-Kolleg, Unternehmerenergie für alle, die irgendwie merken und spüren, dass sie im Hamsterrad gerade nicht so richtig vorwärts kommen, Probleme mit der Mitarbeiterführung haben, auch Probleme haben, ihre eigenen Werte zu finden. Ja, das war auch ein ganz wichtiger Punkt. Oder, was ich auch gelernt habe bei Unternehmerenergie, das Thema Ideenkultur. Also wie setzt man eine lebhafte Ideenkultur im Unternehmen? Das war für mich damals auch sehr, sehr wichtig. Also insofern einigt uns da Der Weg.
Ja, gerade die Werte, die ein Unternehmer, ein Unternehmen und der Unternehmer verkörpern wollen, sich darüber mal Gedanken zu machen und die dann eben auch gemeinsam mit den Mitarbeitern zu entwickeln und sich ein Leitbild zu geben, wo will man sich hin entwickeln, das glaube ich ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
Aber findest du, dass die Werte, die ich lebe als Mensch, ja, auch privat, dass das eigentlich, wenn ich der Unternehmer bin, dann auch die Unternehmenswerte sind? Muss ja irgendwie so sein,
alles,
oder nicht?
Alles andere wäre unehrlich.
Genau.
Also man kann nicht von 7 bis 17 Uhr diese Werte haben und danach ist mal ganz anders. Das funktioniert nicht. Ja.
Also müssten wir uns mal die Frage stellen, auch an alle Unternehmer, Unternehmerinnen da draußen, was konkret sind deine Werte, für die du bereit bist, Schmerzen zu ertragen? So könnte man es ja auch sagen.
Ja, ja? Genau. Genau,
ah. Genau. Okay, und das habt ihr damals auch erarbeitet und mit Schmidt-Kolleg zusammen?
Mit dem Kai von Fournier, der war bei uns und wir haben dort intensiv dran gearbeitet, ja.
Fangen wir noch mal ganz kurz von vorne an, als du damals ins Unternehmen gekommen bist. Du hast gesagt, 92 bist du ins Unternehmen gekommen.
Jawohl.
Und wie ist eure Struktur aufgebaut?
Ich habe Bauingenieur studiert in Weiber, 87 bis 92 und bin dann nach Gera gekommen und kannte mich in Gera nicht groß aus. Ich habe zwar ein Praktikum hier in einem Ingenieurbüro in Gera gemacht, war dann aber auf der Suche nach einem Unternehmen, wo ich das Gefühl hatte, die sind ja innovativ, die sind in die Zukunft gewandt. Und das war in den 90er Jahren oder Anfang der 90er Jahre zwangsläufig mit CAD verbunden. Also in das Büro, wo ich da mich beworben habe, das hatte CAD-Arbeitsplätze. Und das hat mich schon sehr interessiert und das wollte ich auch machen.
Warte mal ganz kurz für die Laien. Was ist CAD-Arbeitsplatz?
Computer Aided Design. Das ist quasi Baupläne erstellen am Computer.
Ja, okay, gut. Und die hatten das und da hast du gesagt, okay, da will ich mitmachen, das will ich lernen, das interessiert mich.
Genau. Hatte ich auch beim Studium schon und deswegen wollte ich das eben unbedingt machen und bin dann nach Hermsdorf gekommen, bin da mit dem Trabi hingefahren, war sehr spannend, in eine kleine Baracke. Also hat gar nicht wie Innovation ausgesehen, aber wir haben dann sehr schnell ein eigenes Bürogebäude gebaut und haben dann von Hermsdorf aus quasi Deutschland erobert.
Du warst da angestellt?
Ganz normal angestellter Statiker, ja.
Und dann, wie ging es dann weiter?
Ja, ich habe meine Arbeit gut gemacht, glaube ich. Habe die ersten Projekte selbstständig bearbeiten dürfen. Weiß ich noch wie heute, wie ich das erste Mal auf meine eigene Baustelle gekommen bin und die Bauleute vor Ort haben mit einem Plan gebaut, den ich gezeichnet habe. Also wo ich mir gedacht habe, wie muss die Decke aussehen, was muss da für Bewehrung rein, also die Eisen, die da drin sind. Und die haben das dann tatsächlich gemacht, so wie ich das wollte. Und das hat mich das erste Mal richtig stolz gemacht. Und das, ja, und die Arbeit, die hat mir viel Spaß gemacht. Und ich wurde dann gefragt im Zuge einer frühzeitigen Nachfolgeregelung, ob ich nicht als Gesellschafter in das Unternehmen eintreten möchte. Das habe ich gemacht, gemeinsam mit zwei Kollegen. Ich kann mich noch heute erinnern an den Termin beim Notar, alles unterschrieben und wir gehen wieder raus und der Altgesellschafter, der die Anteile verkauft hat, sagt zu mir, dass ich so viel Geld für die Anteile bekomme, hätte ich nicht gedacht.
Das heißt, hast du das Gefühl gehabt, in dem Moment, der hat mich über den Tisch gezogen?
Ja, ja, ich habe gedacht, du Arsch. Und ich wusste dann, die Jahre später haben mir dann gezeigt, dass er das wahrscheinlich schon geahnt hat.
Das war das einer aus den alten Bundesländern damals,
ja,
oder?
Ja.
Der Hauptgesellschafter.
Ja.
Also der ist nach der Wende, ist der hier rüber nach Hermsdorf und hat dieses, ich sage jetzt mal, Ingenieurbüro gegründet, oder?
Ja, ein bisschen anders. Also unser eigentlicher Firmengründer lebt leider nicht mehr, Volker Kress, war ganz normaler Bauingenieur in der Planungsabteilung von Keramischen Werken Hermsdorf und im Kombinat. Und er hat sich dann mit einigen Kollegen ein Herz gefasst, und hat das Unternehmen gegründet und hat sich Partner aus Oberfranken gesucht. Das war eine weise Entscheidung. Die haben uns in den Anfangsjahren sehr gut unterstützt und haben uns viel Know-how gebracht und auch den einen oder anderen großen Auftrag. Der erste große Auftrag, an dem ich mitarbeiten durfte, war das Quelle Versandhaus in Leipzig.
Mhm.
Das Versandhaus oder die Gebäude gibt es noch, Quelle nicht mehr. Aber es war ein Projekt, was uns 2-3 Jahre intensiv beschäftigt hat. Das war schon sehr spannend.
Mhm. Und dann,
Der hat die Anteile verkauft und wir sind dann eingestiegen und hatten dann ja echt damit zu kämpfen, die schlechten Jahre im Bau ab 98 dort zu überstehen. War aber auch ein sehr großer Rückhalt in der Belegschaft. Also die haben da mitgezogen, haben zum Teil auch Gehaltseinbußen hingenommen, temporär, haben Überstunden mitgemacht, sodass wir aus dieser Krise sehr gut herausgekommen sind und sind jetzt ein wirklich wirtschaftlich gut gefestigtes
98
Unternehmen.
98 war die Krise durch den Wegfall der Sonderafa oder was war die Krise 98?
Das war ein Thema und dann ist eben auch einfach die Infrastrukturförderung im Osten ausgelaufen. Also viele öffentliche Projekte wurden schon umgesetzt und dann war eben mal eine Flaute da.
Wie ging es dann weiter nach 98? Also ihr habt dann zusammengesessen. Wie groß war euer Team damals?
Das waren, ich glaube, 35 Leute.
35 Leute. Ja, ja. Kurzer Sprung auf heute, 2025. Wie viel seid ihr heute?
Aktuell 74.
74 Leute?
74 Mitarbeiter, ja.
Ach, du bist aber verrückt. Das sind, aber ich sag mal, wenn man bei euch auf die Webseite geht, das irgendwie alles Ingenieure, alles...
Ja, also Ingenieure, Architekten, Konstrukteure, Bauzeichner. Jawohl.
Und ihr plant ja auch wirklich gigantische Dinge. Also man muss ja sagen, ich war da ja Berufsakademie Gera.
Das war unter anderem, also die Neubauten von der Berufsakademie in Gera, die habe ich noch als Statiker aktiv bearbeitet. Also da habe ich die Berechnungen dafür gemacht. Also das war ein sehr schönes Projekt, auch das Schloss Tinz dann, was sich dort mit eingeschlossen hat. Also sehr, sehr tolle Projekte.
Neubau der Weberei Getzner.
Richtig, haben wir auch gemacht.
Habt ihr auch gemacht.
Möbel Rieger haben wir in Gera gemacht, ja.
Und ihr habt auch, was ich auch beeindruckend finde, da wo die Nationalmannschaft hin und wieder mal, die Fußballnationalmannschaft hin und wieder trainiert. Jetzt war letztens die englische Nationalmannschaft dort, das Weimarer Land.
Ja, das Bar- und Golfresort im Weimarer Land ist ein sehr schönes.
Sagen wir mal, das ist ja wirklich der Wahnsinn, dass ihr das gemacht habt, hier aus Gera heraus. Klasse.
Ja, also wir sind eigentlich zu Hause im Industrie- und Gewerbebau. Also wir bauen Fabriken, produzieren das Gewerbe, Logistik, da sind wir ganz stark. Und wir haben für die Firma Grafe in Blankenhain ein Projekt bearbeiten dürfen, eine Erweiterung von derer Produktionsstätte. Und unser Projektleiter, der Michael Kutz, der hat eine gute, sehr gute Arbeit dort geleistet und wurde dann eines Tages von dem Herrn Grafe angesprochen, können Sie denn auch Schwimmbäder? Und wir konnten Schwimmbäder, also wir haben Freibäder in Eisenach, in Hermsdorf und in Bad Köstritz gemacht, in Eisenberg, haben dann gewisse Erfahrungen und der Michael Kutz hat einen sehr guten Draht gefunden zum Bauherrn. Ja, und dann hat sich eins zum anderen ergeben und wir haben den Auftrag bekommen, das Bau- und Golfresort zu planen.
War das schon alles die Idee damals von den Herrn Graf, heißt er?
Grafe. Also die Familie Grafe, die hat ist ein sehr guter Bauherr, weil der weiß, was er will. Mhm. Also es ist ein sehr, sehr intensives Zusammenarbeiten mit dem Herrn Grafe. Weil er eben weiß, was er will, kommt dann eben auch zum Schluss was Gutes raus. Also es ist eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit und unser Herr Kutz, der projektleitende Architekt, macht das auch dort sehr gut.
Aber habt ihr das gesamte Objekt dort geplant? Also auch einschließlich dieser Golfplätze, die da sind?
Nein,
und das Restaurant oder nur das Hotel?
Das Hotel, also die Golfhütte.
Also nur das Hotel ist jetzt tief gestapelt wieder.
Das Hotel, die Golfhütte, all das, was dort an
Gebäuden steht.
An Gebäuden steht, da haben wir unsere Finger mit drin gehabt, jawohl.
Ja, Wahnsinn. Hast du da jetzt auf Lebenszeit Golfberechtigung zu spielen dort? Bist du im Clubmitglied auch?
Nein, ich bin Clubmitglied in Gera. Der Herr Grafe muss natürlich Geld verdienen und wenn ich da spielen will, muss ich auch bezahlen.
Ja. Ach so, okay.
Ist aber nicht schlimm.
Nee, alles gut. Übers Golfspielen haben wir uns ja dann auch wieder getroffen. Ne?
Genau.
Was hast du für ein Handicap aktuell?
Aktuell 16. Ich bin dieses Jahr ein bisschen runtergegangen, einfach weil ein bisschen die Zeit gefehlt hat.
Clubmeisterschaft hast du doch mitgemacht, oder?
Da hatte ich mitgemacht.
Ja. Welchen Platz?
Da bin ich in meiner Altersklasse, glaube ich, 9. geworden.
Okay.
Ja, ich war zufrieden.
Also ich wär froh, wenn ich so spielen würde. Gibt es irgendwie ein Lebensmotto, das du hast? Also oder eine Haltung, die du vertrittst selber?
Ja, also vielleicht kann man sagen, es gibt immer eine Lösung. Ja, also dass man, selbst wenn Probleme anstehen oder Schwierigkeiten, es gibt eine Lösung, um aus diesem Problem herauszukommen. Ja.
Wie hat sich aus deiner Sicht so diese Baubranche in den letzten, sagen wir mal, 30 Jahren entwickelt? Also wie siehst du das selber?
Also es ist, glaube ich, in den letzten Jahren ein sehr guter Weg eingeschlagen worden hinsichtlich Digitalisierung und Innovationsfähigkeit der Bauindustrie und des Baugewerbes insgesamt. Was aber sehr frustrierend sein kann, sind eben auch die bürokratischen Hintergründe, sei es im Genehmigungsverfahren oder wenn ich als Statiker eben einfach mal die, die Normenlandschaft betrachte. Als ich angefangen habe, haben wir einen Stahlbeton mit einer Norm, die nennt sich DIN 1045, aus dem Jahr 88 gerechnet, die hatte 97 Seiten. Jetzt gibt es einen Eurocode, der hat 297 Seiten und noch ein nationales Anwendungsdokument mit ungefähr 100 Seiten. Und allein aus der Seitenanzahl kann man auch die Komplexität ableiten, mit der wir heute rechnen. Also die Bauvorhaben die Bauwerke vor 30, 35 Jahren hatten mindestens dieselbe Sicherheit wie heute. Aber heute ist eben der Aufwand für statische Berechnung schon unglaublich höher.
Also das hörst du ja überall. Bürokratie nimmt immer mehr zu, obwohl ja eigentlich jeder abbauen will.
Ja.
Aber das stellt sich im Baugewerke nicht ein, oder? Genauso nicht wie bei uns in der Fahrschule auch nicht.
Ja, also man sollte die Hoffnung nicht aufgeben. Gerade jetzt in der Situation, wo das Bauwesen deutliche Rückgänge zu verzeichnen hatte, ist schon bei allen Entscheidungsträgern dort irgendwo ein Umdenken zu spüren. Also man möchte schon zum Beispiel digitale Bauanträge einführen. Also es gibt dort schon Tendenzen, die einen optimistisch sein lassen.
Okay, also das liegt jetzt daran, dass jetzt weniger gebaut wird aktuell oder
das. Naja, es ist ja auch das Thema, dass die Baupreise in den letzten Jahren vor der Bauflaute unendlich hoch gestiegen sind, liegt zum Teil auch an der Komplexität, auch daran, dass unmöglich große Forderungen, Gebäudeenergiegesetz als Stichwort, dort aufgemacht wurden, die das Bauen einfach verteuert haben. Und dann eben auch vielleicht auch ein bisschen, wenn man die ganze Gebäudetechnik anbelangt, ein Überausrüsten. Also ist der Aufwand für die technischen Anlagen in einem Gebäude lag in den 90er Jahren, Nuller Jahren ungefähr bei 25% und jetzt sind wir bei 35% der Baukosten. Also die Technologisierung der Haustechnik kostet viel Geld.
Also kostet auf der einen Seite viel Geld, bringt es auch tatsächlich mehr, als es damals gebracht hat? Also ist das, manchmal habe ich so das Gefühl, wir wollen alles digitalisieren, wir wollen alles irgendwie entbürokratisieren, aber irgendwie haben wir noch mehr Rucksäcke zu tragen.
Ja, das ist man muss da wirklich mit großem Augenmaß rangehen, ob man immer das macht, was technisch möglich ist. Mhm. Kann man auch an der Gebäudehülle sehen, wenn man dort 16, 18 Zentimeter Dämmung anbringt, ob das so einen großen Effekt hat. Oder es ist eigentlich nachgewiesen, dass der Effekt bei Weitem die Baukosten und auch den energetischen Aufwand, den man für die Erstellung des Bauwerks aufbringt, das gar nicht rechtfertigt.
Wie siehst du die Zukunft jetzt der Baubranche? Also wir haben hohe Baukosten, wir haben hohe Materialkosten. Die Refinanzierung der Baukosten ist schwierig über die Miete. Wie siehst du das in Zukunft? Was muss da passieren, dass es da wieder vorwärts geht?
Also wir müssen schneller werden. Das ist ein ganz...
Schneller im Bearbeitungsverfahren oder?
Schneller in der Planung, schneller in der Bauausführung. Also es ist halt noch sehr viel handwerklich. Also serielles Bauen ist ja ein großes Thema. Wir stellen uns dem seit Bürogründung, also wir sind ganz stark bei der Konstruktion von Fertigteilen, von Stahlbeton-Fertigteilen, dass man eben auf der Baustelle dann sehr schnell arbeiten kann und dass man die Bauteile unter fabrikmäßigen Bedingungen herstellen kann. Das ist ein Weg, aber was ich eben auch schon angesprochen habe, was, glaube ich, dringend erforderlich ist, dass man sich wieder auf die einfachen Lösungen besinnt und nicht alles so komplex macht.
Also ihr seid ja auch relativ, oder wir seid nicht relativ, sondern ihr seid ja innovatives Unternehmen. Ihr setzt BIM und BIM. 3D-Modelle.
BIM. Building Information Modeling.
Ja, also das setzt ihr in die digitale Bauplanung, setzt ihr das ein? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also wir erzeugen quasi am Computer einen digitalen Zwilling von dem Gebäude, das draußen irgendwo entstehen soll. Das sind alle Informationen beinhaltet, die dann tatsächlich auch beim Bauwerk drin sind. Also einzelne Bewährungseisen, Einbauteile, Fußbodenaufbauten und so weiter. Das wird bei uns alles im Modell schon modelliert, ausgewertet und bringt dann durch die Detailtreue eine große Genauigkeit in der Kostenermittlung.
Okay, also das ist der Vorteil, weil ich überlege immer, was ist denn da der Vorteil, wenn ich jetzt nochmal ein 3D-Projekt baue oder herstelle, wo ja das auch mit Kosten verursacht ist?
Ja, also das Modell kann dann eben auch später nachgenutzt werden für die Gebäudetechnik, für das Facility Management, dass man dort die ganzen haustechnischen Anlagen, das immer wieder bei der Komplexität, dass man die mit reinnimmt in dieses Modell und kann dort Wartungszyklen hinterlegen.
Also ich bin ja nun auch ab und zu mal Vermieter und so, aber was mich total abnervt, ist diese Ableserei der Betriebskosten, überhaupt diese ganze Wulst an Betriebskosten, die man berechnen muss und was man da alles beachten muss. Kann man da nicht irgendwas verbessern? Gibt es da nicht Ideen oder so? Wie sieht das euer Haus?
Also muss ich ehrlich sagen, wir sind nicht so sehr im Wohnungsbau unterwegs, deswegen ist das jetzt nicht meine ausgesprochene Kompetenz, aber man kann.
Aber deine Gebäude müssen doch auch autark laufen, sage ich jetzt mal,
ja,
oder bestenfalls.
Da ist halt schon eine digitale Steuerung dahinter und dass man eben dort über Netzwerke, dass die Daten alle auslesen kann und im Überblick behält. Und da hilft dann eben auch so ein BIM-Modell.
Okay.
Aber wenn du Innovationen ansprichst, wir versuchen natürlich auch, was heißt natürlich, wir versuchen auch ein paar Forschungsprojekte mit zu bearbeiten. Also wir haben ein paar Kollegen, die dort sehr interessiert dran sind. Wir haben jetzt erst eins abgeschlossen, OpenSim, ein Forschungsprojekt mit verschiedenen Partnern, auch aus Thüringen, bei dem Informationen und relevante Daten aus Strukturinformationsdaten mit einem digitalen Modell verknüpft werden und dann quasi für Infrastrukturbauwerke dort eine Bestandsbewertung durchgeführt werden kann. Sehr spannendes Thema. Also muss man sich vorstellen, wie beim Arzt. Also beim Arzt geht man hin, der guckt in den Hals, horcht einen ab, nimmt vielleicht noch ein paar Blutwerte und das kann man genauso gut mit Gebäuden oder Brücken machen. Misst dort zerstörungsfrei oder zerstörungsarm, oftmals digital und dieser Wust an digitalen Daten, der muss halt auch irgendwo verarbeitet werden. Und da haben wir zusammen mit den Partnern eine Schnittstelle geschaffen, um das in 3D-Modellen, in BIM-Modellen zu visualisieren und dort eine Grundlage haben, um eine Lebensdauer zum Beispiel von einem Bauwerk bewerten zu können.
Mhm. Bei den Projekten hatten wir vorhin nicht erwähnt, Stadion am Steg, dann Ernst Appe, Stadion Jena. Jawohl. Also heißt ja jetzt Ad-Hoc Arena.
Ja. Da muss ich aber ehrlicherweise dazu sagen, als das anstand, in Jena am Stadion mitzumischen, habe ich zu meinen Kollegen gesagt, das macht ihr alleine. Ich bin Erfurter und das konnte ich einfach nicht über mein rot-weißes Herz bringen, dort bei dem Projekt mitzumachen. Also das ist ein kleiner Spaß. Ja.
Aber ihr habt auch jede Menge Schlösser und also alleine der Turm in Weida, Osterburg.
Den Turm von bei Osterburg.
Leuchtenburg, alles das habt ihr gemacht. Bist du da auch so schlossaffin, sag mal, und hast du da so eine Liebe zu diesen Gebäuden?
Ja, also da das ist schon eine Leidenschaft von mir, Sanierung und Denkmalpflege. Und gerade die Leuchtenburg, die begleitet mich mein ganzes Berufsleben. Ich war dort, ich glaube, 91, 92 das erste Mal dort und habe dort an so einer Burgmauer mit sanieren dürfen. Das Projekt hat mich dann quasi bis heute begleitet. Die Porzellanwelten, die dort entstanden sind, da waren wir der Generalplaner dafür. Aktuell bauen wir den Schrägaufzug dort hoch. Also es ist schon immer schön, wenn man solche Bauwerke erkunden kann in der Vorphase, sich auseinandersetzt mit der Geschichte, sich auseinandersetzt mit alten Bauverfahren, mit alten Baustoffen und dann dazu beitragen darf, dass das eben wieder entsteht. Schon immer ein sehr schönes Gefühl.
Hast du auch irgendwie so für dich so ein Lieblingsbauprojekt in den letzten 30 Jahren, so wo du sagst, also das hat einfach mein Herz erwärmt und jedes Mal fahre ich da alle halbe Jahre mal hin und guck, wie es so ist?
Also es gibt ganz, ganz viele Bauvorhaben, wo viel Herzblut drinsteckt und es werden auch immer mehr und das ist schön. Die Leuchtenburg ist ein Beispiel dafür. Es gibt diverse andere interessante Projekte, aber eins bleibt mir besonders in Erinnerung und das hat wieder mit meiner Herkunft aus Erfurt zu tun. Ich war mit dabei, als die große Glocke des Erfurter Doms, die Gloriosa, repariert werden musste. Sie konnte nicht mehr am Turm repariert werden, sondern musste aus dem Turm transportiert werden und ich habe das Konzept entwickelt, wie diese Glocke quasi aus der Glockenstube rausgefahren werden kann. Und das war sehr, sehr ergreifend. Als die Glocke ausgebaut wurde, bin ich nach Erfurt gefahren und es war ein stürmisches Wetter, es hat gewittert und ich bin von der Autobahn runtergefahren und da hat man, wenn man von Erfurt West kommt, einen kurzen Blick auf den Dom und der war dort in dem, also überall Gewitter und nur die Sonne schien auf den Dom drauf. Und da dachte ich, das ist ein Zeichen und wusste, dass das gut geht. Und beim Wiedereinbau war der Domplatz voll mit 120.000 Leuten, also das vergisst man nicht.
Wahnsinn. Okay, das war jetzt die positive Seite. Gibt es aber auch irgendwie negative Dinge, wo du sagst, das bringt mir so schlaflose Nächte aktuell?
Aktuell vielleicht nicht. Ich hatte nur mal ein Projekt in Gera, Neubau eines Bürogebäudes und ich habe vielleicht 3 Kilometer davon weg gewohnt. Und eines Nachts ging die ganze Zeit die Sirenen, die Feuerwehr fuhr und fuhr und das Bauvorhaben, das war im Bau. Und da dachte ich, das wird doch nicht irgendwas da oben gewesen sein, dass da irgendwas einstürzt oder was weiß ich. Und da bin ich mitten in der Nacht aufgestanden, bin da hingefahren und es war natürlich nichts. Also es gibt schon solche Situationen, gerade als Statiker, wo man sich schon auch nachts mal Gedanken macht, stimmt denn das alles, was du da gerechnet hast?
Also das kann ich mir gut vorstellen. Da gab es doch auch diese Story, in Weida ist doch dieses Viadukt.
Ja, ja.
Und der Planer, der dieses Viadukt geplant hat, hat sich vor Eröffnung von dieser Brücke gestürzt. Ja, kennst du die Geschichte
so? Ja. So weit war es bei mir noch nie.
Also so weit war es bei dir. Naja gut, du hast ja 75 Kollegen, die dich da unterstützen, ob das nun alles so richtig ist und so. Prüft man das auch so doppelt, dreifach immer? Oder?
Ja, also es wird bei uns, guckt immer noch mal ein Kollege drüber als Vier-Augen-Prinzip. Und dann bei großen Bauvorhaben gibt es dann auch immer noch mal einen externen Prüfingenieur, der gerade die Statik und die Ausführungspläne untersucht.
Wie machst du Sichtbarkeit? Also wie gelingt dir das? Ist das mittlerweile jetzt so, dass dich jetzt jede Baubehörde schon kennt und bei Großprojekten wird er angefragt oder wie macht ihr das?
Das ist noch so ein bisschen ein Thema, dem wir uns in den nächsten Jahren intensiver widmen wollen, unser Marketing und Vertrieb zu optimieren. Wir leben quasi von unseren gebauten Objekten, das sind unsere Referenzen. Damit fangen wir schon viele Kunden ein, so will ich das mal sagen, aber bei der öffentlichen Hand wird dort ausgeschrieben. Da gibt es richtige Ausschreibungen und das ist nicht so einfach, weil dort oftmals nur der Preis, das Honorar als alleiniges Kriterium herangezogen wird und da oftmals eben einfach nur der billigste genommen wird.
Was ist da so dein Plan, also in die Sichtbarkeit zu kommen? Es nützt ja nichts, gut zu sein, wenn es keiner weiß. Ne?
Richtig.
Kennst du ja den Spruch? Die Frage ist, was habt ihr da vor? Was wollt ihr machen? Also ihr habt ja aktuell 756 Follower auf Instagram. Trotzdem ist eine gewisse Aktivität da, muss man sagen. Also das ist schon eigentlich nicht ganz schlecht. Follower also spielt ja jetzt auch nicht unbedingt eine Rolle, die Anzahl, ne, wie wir jetzt gelernt haben. Aber was habt ihr für Ideen, um mehr an die Sichtbarkeit zu kommen?
Also in den letzten Jahren war der Schwerpunkt unseres Marketing-Auftritts, Mitarbeiter zu finden, Azubis zu finden, Studenten zu finden. Und das ist unser Ziel, dass wir in den nächsten Monaten dort intensiver mit unseren Projekten werben und darüber ein bisschen Reichweite generieren. Also nicht nur das Personal im Mittelpunkt stellen, sehr wichtig, ein wichtiger Faktor, aber eben auch zeigen, was wir mit unserem Personal alles Tolles machen.
Also über die Social-Media-Kanäle?
Über die Social-Media-Kanäle.
Gibt's da einen Plan, was ihr da besonders für einen Kanal beackern wollt?
Ja, wir wollen LinkedIn verstärkt nutzen, weil dort wahrscheinlich die größten Entscheidungsträger zu finden oder die meisten Entscheidungsträger zu finden sind.
Mhm. LinkedIn, habt ihr wie viele Follower? Wie viel seid ihr da?
Ich glaube 990.
Also ja, aber ist doch schon gar nicht so schlecht. Ja. Lass mir noch mal ein bisschen was zum Thema Mitarbeiterführung. Wir hatten uns ja auch vorhin schon mal ein bisschen über dieses Thema Leistungsgedanke gesprochen. Leistung lohnt sich wieder oder anders gesagt, Leistung muss sich wieder lohnen. Wir haben ja bei uns im Unternehmen auch relativ viel Gleichmacherei, ne? Egal ob du jetzt 30 Jahre da bist oder eine Woche. Wir haben immer versucht, die gleichen Löhne immer zu zahlen, was ist gerecht im Lohnbereich. Aber wie bemerkst du das aktuell? Sind die Forderungen derer, die die Leistung nicht bringen, höher? Und die Leistung die ganze Zeit bringen, die sagen, Mensch, das kann doch eigentlich gar nicht so gehen. Also seid ihr auch so im Leistungslohnsegment, wo ihr sagt, Leistung lohnt sich wieder? Also ich hoffe, ich habe die Frage richtig gestellt.
Ich habe das schon verstanden, Mike, keine Angst. Also ich denke, es ist nicht so einfach, Leistung in einem Planungsbüro zu bewerten, die Leistung des Einzelnen zu bewerten. Also bei uns bestehen Projektteams immer aus 4 bis 7, 8, manchmal auch 10 Mitarbeitern. Und dort den Einzelnen herauszufiltern, der dort besonders gut oder besonders schlecht arbeitet, wenig Leistung bringt, das ist ganz, ganz schwierig. Was ich nur feststelle, dass gerade die Leistungsträger, die Spitzenkräfte, machen sich oftmals gar nicht so viel Gedanken um ihr eigenes Gehalt. Die arbeiten einfach. Ja, und Mitarbeiter, die vielleicht ihr Leistungsvermögen noch nicht ganz ausschöpfen, denken vielleicht eher über ihr Gehalt nach als die Kollegen, die ackern.
Wie wollt ihr das ändern oder was habt ihr da für Instrumente? Gibt es da Instrumente, die ihr einsetzt?
Wir haben leider noch nicht das richtige Instrument gefunden. Wir haben eine Methode erarbeitet, um unsere Jahresendprämie zu verteilen. Wir beteiligen unsere Mitarbeiter am Gewinn des Unternehmens, aber sind dort noch an der Lösungsfindung, wie wir das gerechter gestalten können. Das ist wirklich eine sehr große unternehmerische Herausforderung.
Mhm. Was bedeutet für dich Vertrauen im Geschäftsleben?
Ohne Vertrauen geht gar nichts. Das Vertrauen einmal zwischen Auftraggeber und uns, das ist ganz wichtig. Wir bearbeiten zum Teil Projekte, wo es in den zweistelligen Millionenbereich geht. Da gehört, vielleicht auch dreistellig, da gehört schon viel Vertrauen dazu, dass wir die richtige Arbeit machen. Und wir kämpfen da jeden Tag dafür, dieses Vertrauen auch zu rechtfertigen. Wollen unsere Kunden, unsere Auftraggeber in den Entscheidungsprozessen immer mit einbinden. Aber genauso ist es eben auch wichtig, Vertrauen zu den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen zu haben, dass man eben nicht ständig dahinter steht und kontrolliert, sondern eben auch Freiräume gibt, kreative Lösungen zu entwickeln. Gerade im architektonischen Bereich, aber auch bei den Ingenieuren, das sind absolut kreative Berufe und da braucht man auch seine Freiheit, um dort Lösungen zu finden, Lösungen zu entwickeln.
Aber ich meine, 75 Leute und die Projekte, die ihr macht, also alles falsch könnt ihr ja nicht machen, wenn ich das so betrachte. Ich denke, ihr seid doch schon, ich wüsste jetzt gar nicht, gibt es ein größeres Planungsbüro hier in der Region? Planungsbüro ist jetzt vielleicht auch sogar tief gestartet.
Nein, wir verstehen uns als Planungsbüro. Mhm. Also in Gera gibt es, glaube ich, nicht noch eins, was so groß ist. Also in Thüringen gibt es schon noch ein paar sehr gute und sehr leistungsfähige Büros. Also wir sind da nicht ganz alleine, aber wir bewegen uns da in einem guten Umfeld, ja.
Erzähl mal ein bisschen was zur Wirtschaftsregion hier bei uns in Gera. Wie siehst du uns in 10 Jahren? Also was ist so deine Einschätzung?
Gera wird es schwer haben. Ich glaube, wenn ich gucke halt oder habe durch die zwei anderen Standorte in Hermsdorf und in Erfurt ja schon einen kleinen Überblick, was dort an Möglichkeiten besteht, sich zu entwickeln. Und gerade rings ums Hermsdorfer Kreuz hat sich in den letzten Jahren eine sehr, sehr gute Struktur entwickelt. Es gibt den Tridelta Campus in Hermsdorf, der den Standort massiv nach vorne bringt. Es gibt innovative Unternehmen, die auch die Möglichkeit jetzt haben zu erweitern. Nächste Woche ist Spatenstich für ein neues Industriegebiet in Hermsdorf. Und ich glaube, daran fehlt es ein bisschen in Gera. Aber die Unternehmerlandschaft in Gera, die ist sehr vielfältig und bietet auch natürlich absolutes Potenzial. Aber ich glaube, da kann die Verwaltung auch noch ein bisschen unterstützen.
Was müsste passieren in Gera aus deiner Sicht?
Bedarf, glaube ich, auch einer intensiveren Begleitung durch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Also bei uns im Büro zum Beispiel war noch nie einer aus der Stadtverwaltung zu unserer Büroeröffnung hier in Gera 2017. Da war ja die dritte Garde da. Hat sich keiner für uns interessiert.
Okay, das ist eher schlecht.
Ja.
Aber Einladung habt ihr ausgesprochen.
Natürlich.
Ja. Okay. Thomas, finde ich schon sehr spannend. Aber trotzdem, ich sage jetzt immer, ich bin ja ein Freund und ich liebe ja Gera. Ich liebe ja diese Stadt hier. Ich liebe auch die Menschen und so.
Also vielleicht kann ich da einhaken. Ich bin 1989 oder 90, als wir hierher gekommen sind, da haben wir uns gesagt, wir bleiben kein Jahr hier. Ich wohne immer noch in Gera und bin sehr, sehr gerne hier in Gera. Habe hier meine Freunde gefunden, bin begeistert von der Lage, von den Möglichkeiten, die wir als Gera hier haben. Und wohne gerne hier und fühle mich auch als Botschafter von Gera. Also wenn ich irgendwo unterwegs bin, erzähle ich gerne von Gera und von den Möglichkeiten, die wir hier haben.
Also Botschafter für Gera, das finde ich gut, im positiven Sinne. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil dadurch kann man natürlich auch Sichtbarkeit erzeugen und eine gewisse Attraktivität auch nach außen ausstrahlen. Also ich denke, wir brauchen viele Botschafter. Und ich denke auch, dass in Zukunft Gera durchaus auch Chancen hat.
Na, absolut.
Man muss es halt nur irgendwie verstehen und sich zusammensetzen und überlegen, was sind denn die, also so Kleinigkeiten kann man machen, klar, gehört auch dazu, aber es braucht natürlich auch so einen großen Durchbruch.
Richtig, in Gera fehlt halt leider so ein Global Player, der mal so als Leuchtturm funktionieren kann.
Okay, der also ein großer Player wäre aus deiner Sicht, was wäre das jetzt?
Ja, ein Industriebetrieb.
Großer Industriebetrieb. Ja, ja. Naja, wir brauchen dazu auch das Personal.
Absolut.
Das ist ja oft das Problem. Ne? Habt ihr auch Personalsuche? Also seid ihr da auch?
Ja, also das sind wir.
Sucht ihr noch momentan? Dann hau ruhig mal raus.
Also aktuell suchen wir noch Azubis für das nächste Jahr und auch die eine oder andere Stelle.
Was für Azubis sind das?
Bauzeichner.
Ja.
Wir sind auch ganz aktiv im dualen Studium. Also bei uns kann man dual Bauingenieur studieren, sind wir der Praxispartner. Wir haben aktuell 10 Azubis und duale Studenten. Also wir sind da sehr aktiv. Wenn ich so rekapituliere, sind, glaube ich, von den aktuell 74 Mitarbeitern, ca. 40, die wir selber ausgebildet haben, also Bauzeichner und Ingenieure.
Wo sollen Sie sich hinwenden, wenn jetzt jemand zuhört, sagt, okay, Bauzeichner interessiert mich, mache ich. Gera Erfurt-Weimar.
Guckt auf unsere Homepage und dort gibt es ein Karriereportal und da kann man sich gerne bewerben.
Mhm. Mein lieber Thomas, ich sag mal, danke für das informative Gespräch zum Thema Bauen und in der Zukunft Bauen, was alles so passiert. Hat mir sehr gut gefallen und ich wünsche euch natürlich und deinem Team alles Gute, dass ihr auch weiterhin große Projekte bearbeitet. Finde das sehr, sehr spannend. Danke, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.